Willkommen zur 23. Ausgabe von Literamur. Wer einmal angefangen hat, Erik Weir zu lesen, kommt von seiner Literatur nicht mehr los. Die Lektüre seiner 7 bislang ins Deutsche übersetzten Bücher verändert den Blick auf revolutionäre Bewegungen, auf Kriege und Propaganda, auf die sogenannte gute Gesellschaft und den politischen Eifer großbürgerlicher Finanzdynastien. Erik Vuillard erzählt von der aufständischen Kraft, die am 14. Juli 1789 zum Sturm auf die Bastille führte. In die Tagesordnung schildert er ein Geheimtreffen Hitlers mit 24 Industriellen, die nicken, als der Führer erklärt, wie er den Staat umbauen wird. In Traurigkeit der Erde verfolgt er den Lebensweg Buffalo Bills, der mit seinen Wild West Shows den Gründungsmythos eines freien Landes feierte und die unterworfenen amerikanischen Ureinwohner perverserweise zu Statisten in diesem Massenspektakel machte. Treffsicher spürt Vuillard historische Momente auf. Er seziert sie ironisch, mitfühlend und immer mit Haltung. Denn er nimmt sich klar das Recht, Begebenheiten nicht nur zu hinterfragen, sondern auch zu beurteilen. Subjektiv und unmissverständlich. Er spricht in seinem Namen, weil er sich als Teil der Geschichte begreift. Nach der Veröffentlichung seines jüngsten Buches Ende März 2023 ist Erik Vuillard nach Deutschland gekommen. Ich hatte die Gelegenheit, ihn vor einer Lesung zu treffen. Ein ehrenhafter Abgang handelt von der Kolonisierung Indochinas, von Generälen und Politikern, die das französische Volk jahrelang über die Höhe menschlicher Verluste wie die exorbitanten Gewinne der kriegstreibenden Indochina-Bank täuschten und von der Kapitulation der französischen Truppen am 7. Mai 1954 in der Dschungelfestung Dien Bien Phu erzählt er natürlich auch. 1940 hatte Frankreich einen Waffenstillstand mit Nazi-Deutschland geschlossen und in Vichy den État français ausgerufen. Von 1946 bis 1954 kämpften französische Soldaten zur Aufrechterhaltung ihrer Kolonie gegen die Viet Minh in Indochina. Ich habe Erik Vuillard gefragt, was ihn bewegt hat, die gängige Erzählung vom Krieg in Indochina zu hinterfragen.
Je décrète jamais a priori que je vais travailler sur tel ou tel sujet ou tel thème. C'est pas une décision liminaire. C'est plutôt que je lis des livres sur les sujets qui m'intéressent. Je regarde.
Ich lege nie von vornherein fest, über dieses oder jenes Thema zu arbeiten. Ich lese Bücher, die mich interessieren, schaue mir Filme und Fotografien an und plötzlich fällt mir ein Detail auf, das das Bild verändert, welches ich mir zuvor von einem bestimmten Ereignis, von einer bestimmten Zeit oder einer bestimmten Atmosphäre gemacht habe. Was die Kolonialisierung und den Indochina-Krieg betrifft, ist es doch so, dass die Kolonialherren bestimmen, wann ein Krieg seinen Anfang nimmt. Kolonialkriege beginnen mit dem Zeitpunkt der Eroberung. Kein Volk hat jemals Unterwerfung akzeptiert und den Besatzern gesagt, danke, bleibt hier, lasst euch nieder. Also die Datierung von Kolonialkriegen ist an sich schon merkwürdig. Und so habe ich angefangen, Geschehnisse, die dem offiziellen Kriegsbeginn vorausgehen, anders zu lesen. Mein Buch beginnt deshalb in den 1920er Jahren. Ich bin auf einen Reiseführer gestoßen, so eine Art Handbuch für Touristen, wie es sie fast überall gibt. Auslandsreisen, überhaupt die Reiselust, waren in jener Zeit etwas sehr Modernes. Natürlich nur für diejenigen, die in wohlhabenden westlichen Ländern lebten. Dieses Touristenbüchlein aus den 20er Jahren über die Tonkin-Region, also den nördlichsten Teil von Vietnam, enthielt ein kleines Lexikon. Als ich in diesem Lexikon blätterte, fiel mir sofort auf, dass alle Begriffe, die man dort findet, Befehle sind. Verdeck hoch, Verdeck runter. Anweisungen für den Rikscha-Fahrer. Oder zur Bank, zum Hotel, zur Polizeistation. Nicht nur, dass man hinter all diesen Begriffen ein Ausrufezeichen hätte setzen können, dieses Wörterbuch zeichnete außerdem eine Art Geografie der Kolonialmacht. Es war im Grunde genommen eine Art Grammatik der Dienstbarkeit. Nun ist es ein Gemeinplatz zu sagen, der Tourismus ist dem anderen zugewandt. Man fährt aus Neugierde woanders hin, er erscheint als eine harmlose Tätigkeit, aber das Wörterbuch, das den Touristen dienlich sein sollte, enthält keinerlei Höflichkeitswörter. Das erste Kapitel meines Buches beginnt auf einer Plantage. Ich habe mich, ohne irgendwelche Dialoge oder Fakten zu erfinden, auf einen Bericht der Kolonialverwaltung gestützt. Inspektoren haben die Arbeitsverhältnisse in den Kolonien geprüft.
Den Lauf der Geschichte des Indochina-Kriegs bestimmen mehrere Dramen. Es gibt eine sehr aufschlussreiche Schlüsselszene. Mitten im Krieg ist Pierre Mendès-France der einzige Politiker, der im Parlament Nein sagt zur Fortsetzung des Krieges. Die Art und Weise, wie sein Einwand zurückgewiesen wurde, ist infam. Hatten Sie das Bedürfnis, ihn zu rehabilitieren?
De le réhabiliter en quelque sorte.
En réalité, quand on tombe sur un document quel qu'il soit et qui est un document là en somme officiel, il est toujours pris dans une langue particulière.
Was den Vorgang betrifft, den Sie erwähnen, so beziehen sich mehrere Kapitel auf diesen einen Tag. Ich habe das amtliche Parlamentsblatt gelesen und zunächst einen Tag im Oktober 1950 durchgearbeitet, an dem Mendès-France tatsächlich eine Position vertritt, die, abgesehen von den Kommunisten, dem Standpunkt des gesamten politischen Spektrums, dem er angehört, widerspricht. Er ist eine wichtige, in vielerlei Hinsicht bemerkenswerte Figur. Er stellt sich quer. Das Merkwürdige ist, dass Dokumente der Kolonialverwaltung wie das Parlamentsblatt in einer besonderen Sprache verfasst sind. Die Berichte der Arbeitsinspekteure sind sehr bürokratisch. Sie prüfen zum Beispiel, ob Arbeiter gequält werden oder nicht. Jeder sieht, was los ist, wenn man Plantagenarbeiter findet, deren Füße mit Draht gefesselt sind. Es war tatsächlich legal. Und das ist schockierend.
Quand on trouve des gens attachés avec un fil de fer au pied, en réalité, c'est légal. Par exemple, ce qui nous choque tout à fait, qui choque d'ailleurs l'inspecteur du travail, puisqu'il s'arrête.
Mais vous avez bien réussi ce choc parce que.
Aber Sie haben es geschafft, diesen Schock zu vermitteln. Der Inspektor, der einen gefesselten, nackten Mann sieht, benennt diese Grausamkeit, aber er kehrt nach Frankreich zurück und dann passiert nichts. Nichts hat Konsequenzen.
Tout reste sans conséquence.
Oui, c'est-à-dire d'ailleurs pour une part, évidemment, lui note, comment dire, inscrit les preuves de ce qu'il a vu, donc c'est important ce qu'il fait. Néanmoins, à un premier échelon, avant même le fait que ça n'ait pas de conséquences, on peut dire que la langue bureaucratique elle-même est faite pour ça. Elle est faite évidemment aussi, il faut bien pouvoir qualifier les faits juridiquement, mais néanmoins, elle joue un office.
Ja, er macht Notizen. Er hält fest, was er gesehen hat. Das ist wichtig. Das ist immerhin eine erste Stufe, obwohl alles folgenlos bleibt. Man könnte sagen, dass die bürokratische Sprache dafür gemacht ist, dass alles beim Alten bleibt. Sie erfüllt eine Funktion, des wichtigen Tag zurückzukommen. Das amtliche Parlamentsblatt wird in einer anderen Sprache verfasst als die Berichte aus den Kolonien. Aber in gewisser Weise läuft es auf das Gleiche hinaus. Wenn man das Parlamentsblatt liest, sieht man, dass Mendès-France isoliert ist. Aber ich hatte nicht für möglich gehalten, dass ihm so viel Gewalt entgegenschlägt. Im Parlament, das doch eine sehr wichtige Institution im kollektiven Leben moderner Demokratien ist, spielen nur sehr wenige Romane. Es ist, als ob die Literatur diesen Ort vergessen hätte, als ob er kein literarischer Ort wäre. Ich finde ihn höchst interessant. Am Anfang war ich von einer Reihe von Ereignissen angezogen und ich stolperte über gewisse Ausdrücke und insbesondere über die Reden von zwei Persönlichkeiten, die heute völlig unbekannt, aber dennoch von großer Bedeutung sind. Maurice Violette gehörte der Linken an und war Teil der Volksfront. Edmond Michelet war ein Mann der katholischen Rechten, aber ein Widerstandskämpfer der ersten Stunde, also ein ehrenhafter Mann. Beide werden im Abstand von mehreren Stunden das Wort ergreifen und beide werden sich gegen Mendès-France stellen. Maurice Violette und Edmond Michelet stehen Mendès-France nahe und doch sind ihre Worte voller Gewalt. Man könnte fast darüber hinweghören, aber beim Schreiben geht einem auf, was sie bedeuten. Sie sagen, der Versuch, mit dem Viet Minh zu verhandeln, sei defätistisch. Und letztendlich, so Maurice Violette, nichts anderes als Juni 1940. 1940 übernimmt Marschall Pétain die Staatsgeschäfte. Er kollaboriert mit den Deutschen, zieht nach Vichy und ruft den französischen Staat aus. Violette ruft Mendès-France zu, ihre Politik ist nichts anderes als Vichy. Mendès-France ist Jude. Er wurde vom Vichy-Regime verfolgt, er musste fliehen und schloss sich dem Widerstand an. Der Vorwurf ist pervers. Schlimmer als antisemitische Vorwürfe, denn im Grunde sagt Violette, sie ähneln den Vichy-Machthabern. Sie wollen eine Politik betreiben, wie jene, die sie töten wollten.
Quand on le lit comme ça, on perçoit une gêne atroce, mais on perçoit pas tout ce que peut avoir de pervers au fond cette réplique, puisque ça n'est pas à proprement parler une réplique antisémite. C'est d'une manière pire, c'est une réplique qui dit à Mendès, au fond, vous êtes semblable, vous voulez mener une politique semblable à ceux qui ont voulu vous tuer.
Es gibt einige Sätze in Ihrem Buch, die lassen im Kopf sofort Bilder entstehen. Wenn Sie zum Beispiel schreiben, dass René Pleven, der Ratspräsident der Nationalversammlung, den Rücken mit einem missbilligenden Blick durchdrückte, so wie er das Wort Wahrheit hörte. Ich nehme an, solche Beobachtungen wurden in den Protokollen nicht erwähnt. Also entspringt das wohl Ihrer Vorstellungskraft, oder? Also, was setzt Ihre Vorstellungskraft in Gang?
Le statut de l'imagination est toujours une chose un petit peu particulière. Tout d'abord, on présente souvent la littérature comme étant justement le domaine de l'imagination et les sciences humaines ou la politique du côté, disons, du discours sérieux, du discours réaliste. Bon.
Die Literatur wird oft dem Feld des Imaginären zugeordnet, während die Geisteswissenschaften und die Politik für den ernsten, realistischen Diskurs stehen. Bei der Politik kommt noch die Verantwortung dazu, ein Lieblingswort der Politiker. Ich bin mit dieser Sichtweise nicht einverstanden. Im Gegenteil, ich glaube, dass es in der Literatur weniger darum geht, Fiktionen zu schaffen, als vielmehr unser Verhältnis zur Realität zu schärfen. Um ein Beispiel zu geben. Ich glaube nicht, dass das Auffälligste an Balzac seine Vorstellungskraft ist, sondern die Art und Weise, wie er versucht, das gesellschaftliche Leben zu erfassen und sich, wie er in der Einleitung zur Comédie Humaine schreibt, zum Sekretär der Gesellschaft zu machen. Er sagt das nicht so dahin. Und in dieser Hinsicht ist die Literatur den Geisteswissenschaften im Grunde voraus. Es gibt ein sehr schönes Vorwort von Jean Mallory, der ein bedeutender Anthropologe war. Er hat das Leben der Inuit erforscht und in Frankreich die Buchreihe Terre Humaine herausgegeben. In einem Vorwort zu den Notizbüchern von Émile Zola schreibt er, dass Zola im Grunde der erste Anthropologe war. Und das ist wahr. Zola stellt Nachforschungen an, er geht nach Anzin, sieht sich die Minen an und untersucht Streiks. Er geht nach Hause zu den Menschen, diskutiert mit ihnen. Bei den Arbeitern und Vorarbeitern genoss der Schriftsteller damals ein hohes Ansehen. Er wurde aber auch von Großindustriellen empfangen. Er betrachtet das gesellschaftliche Leben sehr umfassend. Germinal ist also weniger ein Werk der Fantasie als eine genaue Beschreibung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Ich habe ein kleines Dokument mitgebracht, ich hoffe, ich finde es. Une
activité qui est de l'ordre de l'imagination. Mais prenez, alors j'ai amené là un petit document qui permet de je pense de répondre un peu à ça. C'est est-ce que je l'ai pris sur moi ou est-ce qu'il est là? Je l'ai peut-être laissé. Ah, à moins qu'il soit là. Oh. Je le connais, en tout cas, je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Ah oui, non, je l'ai là. Voilà.
Wie bei Pleven könnte man sagen, sie geben Michelet eine psychologische Tiefe, die das Parlamentsblatt nicht erahnen lässt. Das ist wahr. Aber beim Lesen seiner Korrespondenz und anderer Dokumente will ich, genau wie bei Pleven, wissen, mit wem ich es zu tun habe. Bei Michelet will ich verstehen, wie es kommt, dass ein Mann, der während des Krieges Juden gerettet hat, der in der Résistance kämpfte und den Brief La Gaillarde, noch bevor de Gaulle das tat, zum nationalen Widerstand aufrief, wie kommt es, dass er zu Mendès France sagt, ihre Politik ist Vichy, diese Rhetorik ist pervers. Wenn man sich eine Korrespondenz aus dem Jahr 1956 anschaut, da schreibt er an einen engen Freund und Briefe sind natürlich immer ein Hinweis auf den Abdruck der Seele. Sie zeigen, wes Geistes Kind jemand ist. Michelet vertritt Frankreich bei den Vereinten Nationen. Über die UNO schreibt er, die Stimmung ist durchweg katastrophal. Ich habe keine Wut auf diese falschen Beamten, die ständig Angst haben, sie könnten jemandem zu nahe treten, das heißt einem Krishna Menon, einem Guatemalteken oder einem Nepalesen zu beleidigen. Aber ja, alter Freund, jedem sein Nepalese. Das heißt, dieses ganze Sammelsurium von Versagern, die den durch Jahrhunderte weißer Leadership angesammelten Groll über uns ausgießen. Entschuldigen Sie meinen Anglizismus.
Qui ont peur de faire de la peine à tout le monde, c'est-à-dire à Krishna Menon, au Guatemaltèque, au Népalais, mais oui mon vieux, on a droit à un Népalais, enfin à tout ce ramassis de minables qui dégorge sur nous une rogne accumulée par des siècles de leadership blanc, pardon de m'angliciser. Donc on voit en fait là qu'on a affaire à ce qu'on peut appeler le racisme le plus primaire.
Wir haben es hier mit einem Rassismus der primitivsten Art zu tun. Das heißt, er betrachtet die Menschen, die Nepal oder Guatemala repräsentieren, als Kanaken. Was ist das? Er sieht einen Nepalesen mit einem Ausrufezeichen, diese Ansammlung von Versagern, die der weißen Führung am liebsten die Kehle aufschlitzen würden. Und er geht sogar so weit, sich für Anglizismen zu entschuldigen, denn eigentlich sollte es für alles französische Wörter geben. Krishna Menon war Diplomat und Hochkommissar, eine wichtige Persönlichkeit. Er hat in Indien Jura und danach an der London School of Economics studiert. Man kann also sagen, Edmond Michelet ist der Meinung, dass ein Brahmane, der in Indien und in England ausgebildet wurde und mehrere Sprachen spricht, zu nichts taugt, denn er ist eben doch nur ein Inder. Sie sehen also, dass dieses Briefdokument einem eine Seite des Widerstandskämpfers Edmond Michelet offenbart, die seinen Nimbus ankratzt und einem ermöglicht zu verstehen, was an jenem Oktobertag 1950 in der Nationalversammlung geschah.
Voyez. Donc ça donne une sorte de profondeur en fait psychique un petit peu à Edmond Michelet qui vient troubler disons la figure du résistant et permettre du coup de saisir et donc d'essayer d'incarner d'une façon la plus juste possible en tout cas ce qui pouvait être durant cette journée d'octobre 1950 à l'Assemblée nationale.
Pour moi le chapitre clé c'est celui sur la transformation de nos glorieuses batailles en société anonyme. Et cela m'a fait aussi penser à l'ordre du jour.
Das für mich wichtigste Kapitel Ihres Buches heißt, wie sich unsere glorreichen Schlachten in Aktiengesellschaften verwandeln. Ich musste beim Lesen an Ihr Buch Die Tagesordnung denken, über die Vertreter der Hochindustrie, die sich am 20. Februar 1933 im Reichspräsidentenpalais vor Hitler Kleinmachten, schreiben sie. Die 24 heißen weder Schnitzler noch Witzleben, Fink, Rosenberg oder Heubel, wie uns ihr Familienname weismachen will. Sie heißen BASF, Bayer, Agfa, Opel, IG Farben, Siemens, Allianz, Telefunken. Sie sind hier, unter uns, zwischen uns. Sie sind unsere Autos, unsere Waschmaschinen, unsere Reinigungsmittel, unsere Radiowecker, unsere Hausversicherung und die Barriere in unserer Uhr. Sie sind überall in Gestalt von Dingen. In Ein ehrenhafter Abgang attackieren Sie die Indochina-Bank. Ich wusste vor der Lektüre Ihres Buches nicht, was für eine kriegstreibende Rolle sie spielte.
En premier lieu, la Banque de l'Indochine.
Alors, le premier point, c'est qu'il me semble, enfin, on peut dater, en tout cas, peut-être, le début, l'amorce de la littérature moderne à Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire à ce qui est le plus palpitant du siècle des Lumières et ce qui aura le plus de conséquences à la fois politiques et littéraires.
Mir scheint, dass die moderne Literatur mit Jean-Jacques Rousseau beginnt, das heißt, mit der spannendsten Phase der Aufklärung, die politisch und literarisch weitreichende Folgen haben sollte. Seine 1755 erschienene Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen und die kleine Erzählung über den Ursprung des Eigentums, in der Rousseau uns sagt, dass mit dem Menschen, der als erster vier Pflöcke einschlug, und die anderen haben es geschehen lassen, das ganze Elend des Menschengeschlechts seinen Anfang nimmt. Und dass man tatsächlich die Pfähle hätte ausreißen, die Gräben zuschütten und sagen sollen, dass die Früchte allen gehören und das Land niemandem. In diesem kleinen Text Rousseaus nehmen wir eine Erzählstimme wahr, die sich von einer Art Verdunkelung befreit. Und das ist das, was leider jede Gesellschaft strukturiert, die Ungleichheit. Im Grunde ist jede Gesellschaft, ob feudal oder modern, durch Ungleichheit strukturiert. Sie posiert im Herzen der gesamten modernen Literatur. Ob nun bei Balzac, den ich vorhin zitiert habe, oder bei Joyce, der uns in einer anspruchsvolleren Form und uns näher, im Ulysses zum Beispiel in Mollys Monolog etwas von der grundlegenden Ungleichheit zwischen Frauen und Männern erzählt. Stendhals Roman Rot und Schwarz kann man als Aneinanderreihung von Liebesabenteuern eines Emporkömmlings lesen. Aber in Wirklichkeit ist es vor allem die Geschichte eines jungen Mannes, der in einer nicht über die Maßen autoritären, aber doch sehr ungleichen Gesellschaft versucht, seinen Weg zu gehen und dies nur mit Hilfe von Frauen tun kann. Ich denke, dass man die Literaturgeschichte unter diesem Gesichtspunkt neu interpretieren sollte und wir uns von der Illusion befreien, die uns glauben machen will, dass die Welt so ist, wie sie ist. Nun, das ist sie nicht.
Fascinant, en tout cas, dans quelque chose qui est ce discours-là, dans un discours qui nous dégrise au fond d'une espèce d'illusion première qui voudrait que bon bah le monde est ce qu'il est, bien entendu.
Eric Vuillard blickt hinter die Kulissen der Welt, so wie sie sich im Plenarsaal oder auf der Straße präsentiert, in den Hinterzimmern der Macht, auf Gartenpartys und militärischen Dschungelposten oder beim Mittagstisch Rollet in der Pariser Rue de Bourgogne. Dorthin verzieht sich Edouard Herriot, Präsident der Nationalversammlung, stets pünktlich, oft begleitet von Abgeordneten. So auch am 19. Oktober 1950, nach einem Vormittag denkwürdiger Reden. Ich lese einen Auszug aus dem Kapitel Zwischenakt. Stimmt das, fragt der eine, dass der Krieg uns 1 Milliarde täglich kostet? Ein Mitglied des Finanzausschusses, das in der Gosse trippelt, um dem Präsidenten den Bürgersteig zu überlassen, bestätigt. Nach den Darlegungen des Herrn Finanzministers geben wir in der Tat 1 Milliarde täglich für den Krieg aus. Das ist die offizielle Zahl. Bei der Erwähnung dieser Zahl hatten die Bänke der Nationalversammlung gegnorrt. 1 Milliarde, das ist dann doch ziemlich viel. Die Blicke kreuzen sich von Bankreihe zu Bankreihe. Verlegen wird alles zerkaut und aufgekaut, wird verglichen. Tatsächlich. Das scheint enorm. 1 Milliarde. Für Beihilfen, für Unterstützung ist nie genug da. Protektionen aller Art müssen im Namen eines buchhalterischen Realismus ständig warten. Man erklärt uns den Finger in der Luft, es drohe, wenn wir mehr ausgeben, als wir zurückzahlen könnten, der Bankrott. Und die alten Füchse, die mit gesenkter Schnauze ihr Leben hinter den kleinsten Kommas verbringen, die uns hier 1 Centime und da 2 abjagen, die bissigen Hüter unseres Kleingelds, zögern wegen einer so irrwitzigen, so vergeblichen, so mörderischen Ausgabe jetzt auf einmal keine Sekunde mehr, schmettern, Hand auf der Brust, die Nationalhymne und werfen 1 Milliarde pro Tag zum Fenster heraus. Es ist nicht mehr weit zum Restaurant. Der Schatten von Präsident Herriot schleppt sich grandios hinkend über den Bürgersteig, stützt seinen gigantischen Körper voller Bewölkung und Finsternis schief und klapprig auf den Stock, wackelt hin und her wie manche Truthähne, mümmelt auf etwas herum, vielleicht auf einem schlechten Zahn einer wackeligen Brücke. Endlich im Restaurant angelangt, quetscht das alte Bison nach einigen pantagruelischen Bewegungen des Oberkörpers seinen fetten Popo zwischen die Sesselhenkel und keut wieder. Umgehend bestellt man einen Kessler, bewundert für einen Augenblick die zitronengelbe Robe, ahnt die zartgrünen Reflexe in dem schwachen Licht, das aus den etwas dürftigen Fenstern des Raums nur mühsam zu ihnen dringt. Der Präsident Herriot, enerviert von der fruchtlosen Sitzung, führt sein Glas an die Nasenlöcher und versucht verzweifelt, die eingelegten Aromen zu beurteilen. Einen Hauch gelber Früchte, Quitte, Mirabelle. Doch nein, die schlechte Laune ist stärker als seine Naschsucht. Die Verzweiflung überwiegt die Tafelfreuden. Und er stürzt sein Glas zu 20 Francs herunter wie einen schnöden Rachenputzer. Der Ober empfiehlt ihm die Gänseleberpastete in Gelee mit Portwein oder eine Piccata vom Kalb, die einzelnen Stücke hübsch mit Kapern bekrönt. Sie passe ganz ausgezeichnet zu dem üppigen, vollmundigen Wein. Doch Herriot schert sich nicht darum. Er macht eine gereizte Handbewegung, nimmt die Terrine, um sich den Kerl vom Hals zu schaffen und reserviert zum Nachtisch ein Schokoladeneclair, bevor sie alle von seinen Kollegen aufgefuttert werden, wie schon letzte Woche. Der Ober entfernt sich lächelnd. Herriot hat Bauchschmerzen. Er lockert seinen Gürtel unter dem Tisch. Immerhin ist er jetzt 78. Édouard Herriot, seit 46 Jahren lungert er schon mit seinen Gamaschen auf den Bänken der Räte und Versammlungen herum. Und er hat es satt. Zerstreut lächelt er seine Tischnachbarn an. Die Jüngsten kommentieren die Schmähreden ihrer Kollegen und spielen die Schlacht von Zauban mit Servietten und Gabeln nach. Aber Herriot schert sich nicht die Bohne um Zauban. Er kramt seine legendäre Pfeife hervor. Mit einem schalkhaften Blick auf der Spitze einer Pyramide aus Fett. Dann serviert er ihnen mit stadträtlicher Miene 2, 3 Allzwecksätze. Denn in erster Linie ist er nun mal Oberbürgermeister von Lyon, Schöffe, und sollte es noch 7 Jahre lang bleiben. Insgesamt fast ein halbes Jahrhundert lang. 35 Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg, 11 Jahre, 10 Monate und 8 Tage nach dem Krieg wacht er über Lyon, über die Krämer von Saint-Jean und die unauffälligen Privatiers der Halbinsel. Großartig porträtiert Eric Vuillard in seiner Erzählung Ein ehrenhafter Abgang auch den 1953 nach Indochina geschickten General Henri Navarre. Einen Rückzug verurteilte dieser unbeirrbar als Schande. Am 21. April 1954 jedoch, das Wetter war schlecht und das Horoskop, das der General täglich las, erbärmlich, wechselt Navarre seine Strategie und empfiehlt in einem historischen Sendschreiben den Waffenstillstand. Zu spät. Die französischen Truppen und ihre Söldner haben keine Chance gegen die Viet Minh. Eine Woche später erlebt Frankreich eine endgültige Niederlage in Dien Bien Phu.
Alors, au travers des personnages, d'institutions comme ça, dont j'essaie de tisser un petit peu l'histoire et moi-même, disons, de comprendre les coordonnées. Il y a l'armée française à certains moments de son histoire là encore. Enfin,
ich komme noch einmal nur kurz auf die Rolle der Institutionen, deren Geschichte ich zu spinnen versuche. Ich versuche, die Koordinaten zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte zu verstehen. Es gibt die französische Armee, es gibt die politische Welt und die der Wirtschaft. Sie erwähnten die führende Indochina-Bank. Deren Praktiken passen zur menschlichen Komödie, von der Balzac erzählte. Sie endet zwangsläufig irgendwann bei einer Figur wie der des Baron Nucingen. Sehen Sie, es kommt immer der Moment, in dem die örtlichen Rastignacs einen wie ihn brauchen. Wir kennen sie auch aus Zolas Rougon-Macquart. Man sieht deutlich, dass das Geld eine zentrale Rolle spielt. Damit beginnt und endet alles. Und ich glaube nicht, dass sich diese Dinge seither wesentlich verändert haben. Im Gegenteil, das Geld hat an Macht gewonnen. Wie? Das versuche ich von innen heraus zu erzählen.
Ça me met un petit document concernant la banque. Comment je me suis familiarisé avec ces gens-là. Alors c'est difficile puisqu'ils cachent beaucoup leur vie privée, beaucoup plus que les hommes politiques. Mais je suis tombé sur une petite scène dans un livre, L'art de recevoir de la princesse Françoise de Polignac.
Es ist nicht leicht, etwas über das Privatleben der Banker herauszubekommen. Sie verstecken mehr als die Politiker. Aber ich bin auf eine kleine Szene in dem Buch Die Kunst des Empfangens gestoßen. Es sind die Erinnerungen der Prinzessin Françoise de Polignac. Sie erzählt Folgendes. Es gab auch verrückte Abende mit sehr ernsten Leuten, die sich am Ende gegenseitig die Blätterteigkruste der Trüffel an den Kopf warfen, die schönen schwarzen Trüffel aus dem Périgord, in Champagner gekocht für ein Abendessen, das Jean Tannery anlässlich seiner Ernennung zum Direktor der Bank von Frankreich gab. Die Prinzessin empfing ganz Paris bei sich zu Hause, darunter also Jean Tannery, der die wichtigste öffentliche Bank leitete, den André Maillère, Direktor der Banque Lazare, und Paul Baudouin, der der Banque de l'Indochine vorstand. Wenn man sieht, wie sie sich aufführen, kann man die Empfehlungen der Verwaltungsräte der Banken nicht mehr ernst nehmen. Man muss schauen, was sich hinter ihren seriösen Aussehen verbirgt.
Sur pour le Parlement, c'est avec d'autres institutions, c'est que je l'ai fréquenté. Jadis, j'avais entamé un travail de thèse il y a très longtemps, quand j'étais étudiant.
Vor langer Zeit, als ich noch Student war, habe ich eine Doktorarbeit über Parlamentarier in Europa begonnen. Ich war daher sehr oft im französischen Parlament, um die Sitzungen zu beobachten. Ich bin in die Kneipe gegangen und habe Abgeordnete befragt, so an die 80 waren das wohl. Ohne es zu ahnen, habe ich Material für mein Buch gesammelt. Ich habe damals viel beobachtet, Notizen gemacht. Und mit einer Freundin, die lange im Parlament gearbeitet hat und der ich das Buch gewidmet habe, darüber gesprochen. Es gibt diese Momente, da stehen die Abgeordneten im Kreis und diskutieren. Sie ziehen die Füße ein wenig ein, wie Pinguine. Ich glaube, dass Ironie und Komik helfen, Dinge zu verstehen und zu begreifen. Honoré Daumier zum Beispiel hat uns Dinge über die juristische Welt, die parlamentarische Welt erzählt, die eine seriöse Studie nicht enthüllen würde. Deshalb sehen wir uns diese Karikaturen immer noch an. Sie verlieren nichts an Lebendigkeit. Daumier demaskiert falsche parlamentarische Rhetorik, die falsche Eloquenz des Gerichtssaals. Auch die Wirkung der Robe. Man kann sagen, dass die Karikatur uns in Wirklichkeit die Wahrheit vor Augen führt.
C'est d'ailleurs en partie pourquoi nous regardons toujours ces caricatures et qu'elles sont toujours pour nous vivantes. Elles disent encore quelque chose, disent, par exemple, d'une partie, il n'y a pas que ça, évidemment, de la fausse éloquence parlementaire, de la fausse éloquence du prétoire, etc. Même s'il n'y a pas que de la fausse éloquence, il y a quelque chose, disons, des effets de robe, des effets de manche, etc., qui est absolument visible chez Daumier, qui est encore visible aujourd'hui sous d'autres formes, et on peut dire dont ce qu'on appelle la caricature en réalité nous donne et nous livre la vérité.
Une belle phase pour terminer.
Merci.
Je te remercie beaucoup.
Der Schriftsteller Eric Vuillard war Gast der 23. Ausgabe von Literamur. Mitgewirkt hat auch Christian Rusitschka als deutsche Stimme des Autors. Ich bin Sigurd Brinkmann und gedanklich fast schon im nächsten Monat. Die in Berlin lebende Journalistin Bernadette Konrad hat ihren ersten Roman veröffentlicht. Er heißt »Was dich spaltet«. In der nächsten Podcast-Folge spreche ich mit ihr über dieses Debüt. Auf bald und gute Tage. Thank you.